Bleib nackt. Der Podcast für Männergespräche aus dem Herzen. Von Christian Struve und Sebastian Hofer. Sie reden. Endlich. Sie reden über das, was sie tief im Herzen wirklich beschäftigt und was sie meistens hinter einer Maske verstecken. Ihre Ängste, ihre Wut, ihre unterdrückten Gelüste oder auch ihre Scham. Das, was leider immer noch viel zu oft als schwach und unattraktiv gilt. Hast du Lust, dich endlich in deiner ganz eigenen Form der Männlichkeit neu zu entdecken? Dann komm mit und spüre, dass du nicht alleine bist.
Ich würde mal sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib nackt. Jetzt ist es ein Monat gewesen diesmal. Christian ist mal wieder Vater geworden und jetzt haben wir endlich mal wieder die Gelegenheit und uns die Zeit genommen, ein bisschen zu quatschen. Deswegen, Christian, willst du mal gleich mal starten mit einem kleinen Check-in, wie du jetzt als ein frisch gebackener Papa vor diesem Mikrofon sitzt. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's, ich bin ein bisschen müde, aber das ist gar nicht der neuen Vaterschaft geschuldet. Auch ein bisschen, aber letztendlich war ich einfach, vor der Geburt lag ich schon richtig flach, war richtig krank und dann gab es so einen Funktionsmodus während der Geburt und danach bin ich in so einen Funktions-Erholungsmodus gegangen und arbeite mich da langsam raus. Und jetzt war ich tatsächlich so fit wieder und hier läuft das so gut. Also das Kind ist jetzt gut 14 Tage alt, dass ich es auf mich genommen habe, einen 24-Stunden-Trip nach Belgien auf mich zu nehmen, was von hier aus irgendwie gute 600 Kilometer sind. Und das war aber total schön und gut. Und ich bin heute Morgen um 5 wiedergekommen und habe nicht so viel geschlafen, aber freue mich total, dass wir das jetzt schaffen, heute Abend um 21 Uhr, das ist schon 22 Uhr wahrscheinlich, uns die Zeit zu nehmen, miteinander zu sprechen.
Ja, das ist fein. Siehst ganz süß aus, als du das gerade gesagt hast, als du von Belgien erzählt hast.
Ja, du, das ist auch
so ein bisschen verschmitzt.
Ja, das ist einfach krass. Also um das nochmal, das ist der dritte Block einer Ausbildung bei Anja Goebbels, Reinkarnationstherapie, Living Soul. Und es war vor der Geburt schon immer mal so Thema Mensch, je nachdem wann der Lütte geboren wird. Dann im Anschluss wirklich mal 8, 9 Tage, 10 Tage nicht da zu sein. Das stand schon sehr im Raum und gab auch sehr viel Gespräch und Auseinandersetzung. Und irgendwann war mir klar, okay, der Lütte ist am 2.4. geboren und das wäre jetzt, ich glaube, am 12. oder so losgegangen. Dass ich gesagt, nee, wir saßen denn da und ich hatte vorher schon gesagt, ich bin erstmal da und wir gucken einfach, wie es ist. Und habe dann erstmal Abstand davon genommen, auf jeden Fall zum Beginn der ganzen Geschichte dahin zu fahren. Und merkte jetzt aber, dass wir hier ganz gut aufgestellt sind als Familie und das funktionierte alles und lief gut. Und dann merkte ich, jetzt kann ich es mir erlauben, auch dahin zu fahren und möchte es mir auch erlauben. Mhm. Und das ist einfach ich habe es meiner Frau so erklärt, stell dir vor, deine Klasse fährt auf Klassenfahrt, du bist aber nicht mitgefahren und jetzt wechselst du die Schule oder die Klasse löst sich danach auf. Dann habe ich das Bedürfnis, diese Menschen nochmal zu sehen. Denn wir haben tatsächlich da Kinder durch sehr, sehr tiefe Prozesse und da ist eine ganz tiefe Verbindung miteinander, eine ganz tiefe Interaktion und das ist also mein Herz hat sich so danach gesehnt, diese Menschen nochmal zu sehen, da nochmal einzutauchen und so habe ich das dann ja am Montag eingetütet und bin dann Dienstag runtergedüst, habe dort 24 Stunden verbracht, hatte das Glück, mitten in dieser Woche in diese Gruppe noch mit eintauchen zu dürfen und zu können und es war ein riesiges Geschenk.
Ja, und gut, dass du für deine Entscheidung gestanden bist, dass du das da durchgezogen hast und dem Ruf deines Herzens gefolgt bist, wenn das so klar war.
Ja, auf jeden Fall. Das war sehr klar und jetzt gerade, wo ich sagte, kam mir schon wieder die Tränen in die Augen, weil es einfach wirklich so schön und so intensiv und so reichhaltig war. Ich hatte so das Bild von einem vorgeheizten Ofen. Letztendlich hatte die Gruppe quasi schon den Ofen vorgeheizt in den Tagen Und ich hatte das Gefühl, ich kam also direkt in einen super vorgeheizten Ofen und es gab, waren letztendlich war ich noch keine halbe Stunde dort am Dienstagabend und hatte das Gefühl, selbst wenn es diese halbe Stunde gewesen wäre, hätte es sich schon gelohnt. Und es war so intensiv und so berührend und schön. Und es steigerte sich dann noch mehr. Und
Wow. Ganz schön viele Ereignisse von Kind auf die Welt, dann mal eben 600 Kilometer nach Belgien ballern, dann nachts zurück und diese intensive Zeit dort vor Ort auch zu haben. Das klingt nach viel, so klingt auch nach intensiven Aufeinander, ja, nach viel Energie, viel Intensität. Wie gehst du damit um, das so eins nach dem anderen abzuspulen und das trotzdem zu erleben?
Naja, das Spannende ist, und da ist ein sehr relevanter Satz für mich gerade, dieses ich habe immer sehr dazu geneigt, abzuspalten, in Trennung zu gehen, in Abspaltung, in quasi, wenn ich jetzt, okay, ich bin jetzt zu Hause geblieben und in Belgien fängt diese Woche an und eigentlich ist da ganz viel Schmerz und Vermissen, ein Wehmut, ein Schmerz halt, eine Traurigkeit und um die nicht zu fühlen, habe ich das dann verdrängt. Wäre ganz hier und hätte das andere völlig, wäre auch mit der Gruppe aus dem Kontakt gegangen. Und das hätte mich, weil sobald ich damit in Kontakt kam oder käme, ein Riesenschmerz und eine Zerrissenheit in mir kommt.
Okay, das heißt, du hättest im Vorhinein, hättest du schon so eine Art Spaltung in dir vorgenommen, sodass du das gar nicht erst fühlen musst, den Schmerz, dass du dort nicht sein kannst.
Und das genau, und wenn der Schmerz hochkommt, ist es halt ein Riesenschmerz, der eine Riesenzerrissenheit deutlich machte. Und da hatte ich mich drüber ausgetauscht und dann sagte Anja zu mir, Christian, die Spaltung kreieren wir selber. Wir können aber auch entscheiden, nicht zu spalten und eben mit unserem Herzen, was einfach sehr viel Kapazität hat, alles da sein zu lassen, alle Gefühle da sein zu lassen und auch hier zu sein bei meiner Familie, mit meinem neugeborenen Sohn, meiner Frau und allen, die da sind. Und trotzdem verbunden zu sein mit der Crew in Belgien und alles zu halten und nicht abzuspalten. Und natürlich, das fordert mich und das kostet Kapazität, aber es geht. Und das war für mich ein ziemlicher Game Changer, mir das zu erlauben und mir das zuzumuten und zuzutrauen, dass mein Herz diese Kapazität hat, das zu halten.
Was ist dann passiert?
Ich so viel Containment habe. Und was passiert ist dann, dass es ruhiger und klarer wird und diese Dramatik wegfällt und diese Zerrissenheit gar nicht mehr so viel Platz findet, sondern es ist denn ja alles da. Und das ist ein Gefühl von, letztendlich habe ich festgestellt, dass eigentlich in meinem Herzen Platz fürs ganze Universum ist. Und das mag sich irgendwie komisch anhören, aber das ist krass.
Eine Grenze zur maximalen Cheesiness, aber ich trotzdem glaube ich, blickt einfach genau.
Ich höre ja, also dass ich halt merke, was für eine unendliche Kapazität wir eigentlich im Herzen haben, wenn wir es denn zulassen. Wenn wir dieses ganze Spektrum der Gefühle, das ganze Spektrum der Emotionen und letztendlich am Ende ist es immer wieder die Vermeidung von Schmerz und von unangenehmen Gefühlen. So,
yes.
Wenn wir uns das erlauben, dann wird's. Ich stellte tatsächlich fest, und das ist für mich nicht immer selbstverständlich, dass ich merke, wenn ich dieses Containment habe und das alles halten kann, dann gibt's sowas wie Lebensfreude bei mir. Freude am Leben. Das ist sehr schön.
Freude am Leben, wenn du alles halten kannst, wenn du sozusagen den Container.
Ja, wenn alles sein darf, wenn alles gleichzeitig alles sein darf. Dann ist es weniger. Ja, das war sehr krass. Ich hatte das irgendwie letzte Woche mal, irgendwie hatte ich es bei Insta gepostet, weil ich das so gefühlt habe. Aber ja, jetzt würde ich gerne nochmal einen kleinen Schwenk zu dir rüber machen, lieber Sebastian. Erstmal siehst du fresh aus, in a way. Vielleicht täuscht das auch, aber du siehst auf eine Art siehst du relativ fresh aus.
Nee, täuscht nicht. Ja. Ich bin neu geboren, bin fresh.
Wie hast du das gemacht?
wie ich das gemacht habe. Ja, das wüsste ich auch gerne. Das ist meinem Ausbildungsmodul zu verdanken, das ich letzte Woche gemacht habe, weil ich ja nicht Vater geworden bin. Konnte ich und nicht nach Belgien fahren musste dafür.
Ja, wo musstest du hin?
Ich bin nur hier Richtung Cuxhaven an den Deich gefahren, zum Ausbildungszentrum, und habe dort ein Modul in Somatic Experiencing besucht. Und schön, dass du es wahrnimmst, so die Veränderung. Hm. Meine Partnerin meinte, dass sie sich neu an mich gewöhnen darf jetzt, weil sie mich auch ganz anders wahrnimmt. Und ich nehme mich auch ein bisschen anders wahr. Das ist echt erstaunlich. Also so eine ganz, ist wie so ein Level freigeschaltet für mehr Liebe, mehr Wertschätzung, mehr Langsamkeit, mehr Frohsinn, mehr Spielen. Also Sachen. Das ist richtig geil. Das ist wirklich, also und einfach sehr, 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 sehr schön, diese Art von Zustand zu erleben noch in meinem hohen Alter.
Ja, also du bist wirklich schon sehr alt, natürlich.
Ja,
wie alt bist du nochmal?
Ich fühle mich ja schon sehr weise, aber 38.
Ja, guck mal.
Ja, guck mal, kleiner. Nee, ist also wirklich schön. Also es ist einfach eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung gewesen, sowohl auf der Ausbildungsseite diese Art von Methode lernen zu dürfen, als auch was dort sozusagen implizit stattgefunden hat, weil SE ist einfach eine Methode, die enorm spürig ist für das Gegenüber, sehr Nervensystem regulieren. Das ist ja eine traumatherapeutische Methode, die primär dafür da ist, das Nervensystem eines Menschen zu regulieren und über die Regulation des Nervensystems und über gezieltes Anstupsen, ich sag mal, von Erlebnissen, die bis zu traumatischen Erlebnissen sein können, Energie aus dem System zu ziehen. Und ich habe halt einfach auf mich erlebt, ich mache das ja auch schon etwas länger, nicht nur wegen der Ausbildung, dass einfach ich mittlerweile an so einen Punkt komme, offensichtlich, wo schon ganz gut Energie aus mir rausgeflossen ist, sodass ich jetzt einfach diesen Zustand von Weite, Liebe, Weichheit einfach halten kann. Ne? So, auch da ist das wirklich der Begriff des Containments auch dafür. Es klingt vielleicht bescheuert, aber auch das Schöne und auch das eigentlich Liebevolle, auch das, was eigentlich vermeintlich wir alle irgendwie können und es doch einfach hinzugehen, habe ich zumindest so erlebt, dass das nicht so einfach ist, sondern dass das auch schwer sein kann zu halten. Und das habe ich jetzt freigeschaltet, das Level, und das ist ganz schön geil.
Ja, ihr werdet, ich unterstelle einfach mal, dass ihr da auch mit ganz viel Selbsterfahrung arbeitet, wahrscheinlich.
Ja, genau. Ist sozusagen der Teil, der jetzt dazu geführt hat, dass ich hier so da sitze.
Mhm. Ja. Ich mag das mal kurz mit meinen Worten umschreiben und kleine Triggerwarnung an dich. Da musste ich erstmal husten.
Ja,
Also, ich mag kurz beschreiben, wie ich dich sehe, wie ich dich wahrnehme gerade. Und du wirkst extrem lebendig. Also ich hatte eben die Worte, du hast du bist nicht mehr steif, du hast den Stock aus dem Arsch gezogen und bist weniger, ich sag Triggerwarnung, weniger im Konzept, weniger im Konzept und viel mehr am Leben. Du wirkst richtig weich, lebendig, fluide, freudig. Und das ist der Hammer. Richtig schön.
Ja, danke.
Ja. Das ist richtig gut.
Erstaunlich. Ne, was
lass es nachwirken, das ist total schön. Das darf dich richtig beschäftigen, das ist fein.
Ja, ja.
Deine Haare sind schön wuschelig und leicht und das ist herrlich. Ja.
Danke fürs Spiel.
Schön,
Richtig schön. Ja, das ist erstaunlich. Du hast so ein Gesicht irgendwie. Ich meine, wir sitzen ja nicht in einem Raum. Für alle, die es nicht wissen, aber wir sitzen ja hier in unseren jeweiligen einzelnen Räumen und sind miteinander per FaceTime zugeschaltet.
Ja, wir können es also
sehen.
Und
dass das trotzdem rüberkommt, ist toll. Ist schön, finde ich. Total. Freut mich sehr.
Es gab eine Zeit, da habe ich immer gesagt, ach, diese ganzen Online-Geschichten und Online-Räume, das funktioniert nicht, weil man sich nicht so spüren kann. Mittlerweile sehe ich das anders, weil ich es anders erlebe. Ich habe aber für mich festgestellt, dass es, nun kennen wir uns ja auch persönlich schon und haben eine Verbindung. Und das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung für Online-Arbeiten. Und das mache ich auch mit meinen Klienten so, wenn ich die persönlich kenne und wir schon persönlich Kontakt hatten, dann können wir auch gerne über Online-Formate nachdenken. Aber ein Erstkontakt, wo man sich wirklich live spüren kann, ist immer sehr wichtig. Weil ich wenn, genauso, der, wenn diese Verbindung da ist, dann geht es eben auch so, dann kann ich dich total sehen und spüren und habe eine Idee, weil dann sind ja Referenzwerte auch da.
Ja. Ganz genau, ja. Ja, das ist auch meine Haltung dazu. Ich würde noch ergänzen wollen, dass so vor allem mit SE zu arbeiten, ich das noch brauche und vielleicht sogar, mal gucken, wie es sich entwickelt, aber schon das, ich will den ganzen Körper sehen, weil ich sehen will, was für, was der Körper auch für eine kleine Bewegung macht, dass die Füße vielleicht ein bisschen auf- und abwippen oder die Hände unterm Tisch irgendetwas tun. Das ist halt sau wichtig für diese Art von Arbeit. Deswegen bin ich weiterhin kein Freund von digitaler Therapie. Allerdings für diese Art von, klar, fühlen, natürlich können wir uns fühlen, natürlich gibt es die Möglichkeit, einen Eindruck zu bekommen, wie der andere gerade so da ist.
Ja. Ja, du hattest ein Thema vorgeschlagen für heute.
Und ja, das ist ja schon tausendmal gefallen.
Geil, die Idee, und weil es mich total anspricht und auch gut in diese Belgien-Geschichte mit reinpasst. Total.
Ja, ja.
Bin ich echt gespannt.
Ich habe halt voll Bock. Das kam so, am Dienstag hatte ich eine Session mit meinem Qigong-Lehrer und da ging es auch um das Thema, dass wir Männer häufig vergessen, dass wir auch gehalten werden. Und aber die Frage ist so ein bisschen, wie werden wir gehalten? Was hält uns?
Ja.
Und das hat mich berührt, das Thema, weil ich glaube, viele Männer sich damit verbinden können, ständig irgendwas halten zu wollen, sei es die Haltung, sei es PartnerInnen, sei es Kinder, sei es Job, sei es Familie, im Zweifelsfall die Mutter, Papa. Und irgendwie dass ganz viele ausbrennt und diese Last, die auf den Schultern liegt, total tödlich im wahrsten Sinne des Wortes sein kann, im Worst Case. Und ich mir dann danach die Frage gestellt habe, naja, aber was hält mich denn sozusagen? Und natürlich kann ich mich anlehnen an meine Partnerin, bei Freunden. Und dann habe ich mich aber gefragt, und das kommt so ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Ich glaube, die habe ich von Chris Bale, auch so ein Männerarbeitsguru, irgendwann mal gehört, dass er sagte, dass das Maskulin, und damit meine ich jetzt nicht den Mann, sondern so auf so einer Polaritätsebene, dass das Maskuline im Prinzip das Feminine hält und der strukturgebende, rahmengebende, haltende sozusagen Element in uns Menschen ist, ne? Kann ja auch dann wiederum andersrum in Frauen sein, die wiederum in die maskuline Yang-Energie gehen. Als kleine Erinnerung an der Stelle, für alle, die jetzt schon sich über diese geschlechterspezifische Unterscheidung ärgern. Naja, aber dass sozusagen das ein Element ist, welches hält, Struktur gibt und hält. Und wenn sozusagen das hält, dann kann es ja nicht gleichzeitig auch von dem anderen gehalten werden. Also wenn ich meine Partnerin halte und ihr Sicherheit gebe, dann kann ich nicht gleichzeitig in demselben Moment von ihr verlangen, dass sie mir Halt und Sicherheit gibt. Das kann natürlich an einem anderen Tag und anderen Situationen so sein. Aber ultimativ fand ich das auch wieder Konzept sozusagen erkundenswert, wie generiere ich Energie, woher bekomme ich Nahrung und Sicherheit und Halt als jemand, der anderen wiederum Halt und Sicherheit geben möchte. Und dann bin ich eigentlich so in Erinnerung auch an das von dem Teaching da aus dem Qigong Dojo eher zu solchen Elementen gekommen wie Mutter Erde, das Universum, vielleicht irgendwo ein Ort in mir selber, an den ich mich anlehnen kann. Und das fand ich einfach spannendes Thema. Und natürlich passt das wunderbar in deine Lebenssituation.
Auf jeden Fall, total. Und auch, ich meine, auch letztendlich mit dieser therapeutischen Ausrichtung, Leute zu begleiten, einfach, ich würde es gar nicht therapeutisch nennen, sondern wenn wir Menschen begleiten, dann.
Und willst du es nicht therapeutisch nennen?
Weiß nicht. Ich finde, es ist einfach. Ist so eine Schublade. Natürlich ist es therapeutisch auf jeden Fall, aber letztendlich ist es ein Begleiten, Menschen begleiten, wieder in ihre Kraft zu kommen, sich wieder zu spüren, wieder an ihre Essenz, also an ihr wirkliches Ich, ihr Wirkliche, was sie wirklich eigentlich leben und verkörpern wollen, wo sie eine Sinnhaftigkeit finden wollen, sie dahin zu begleiten. Und das, da sehe ich mich ja als Wegbegleiter und finde, das hört sich viel schöner an als Therapeut. Zumal es auch Menschen gibt, die einfach den Begriff Therapeut dann als Anmaßung oder die würden das gerne mit einem, keine Ahnung, Doktortitel oder irgendwas verbinden. Weil ein Schamane oder ein Heiler, der darf ja nicht therapieren. Das dürfen doch nur Ärzte, wo eine Krankenkasse bezahlt. Die Meinung gibt es ja durchaus. Und,
okay, der Bild daher kommt sozusagen das noch. Ich finde, Therapeut bezeichnet eigentlich, kommt, also der eigentliche Wortsinn ist Diener sogar.
Okay.
Das finde ich eigentlich ganz schön, wenn ich sozusagen denke, ich bin jemand, ich diene jemandem in der Begleitung, ja, vielleicht in einem Zielerfüllung. Aber gut, wir sind abgedriftet.
Abgeschwiffen. Genau, also dass wir quasi ja Raum halten und ich immer wieder feststelle, wie wichtig es ist, eben auch als Raumhalter, als Raumhaltender eine Supervision zu machen und eben bei sich selbst zu schauen und dass ich nicht die ganze Zeit im Außen begleiten und unterstützen und halten kann, ohne dass ich das irgendwie wieder auffülle. Es gibt ja diesen Spruch, also erst wenn der Brunnen voll ist, kann er überlaufen. Und das ist wichtig, dass wir darauf aufpassen. Und auch ein wichtiger Teil ja letztendlich unserer Selbstfürsorge, dass wir ja eben uns selbst gut pflegen und dann in der Lage sind, aus einer Reinheit nennen und Reinheit in Form von: Ich bin nicht bedürftig oder möglichst nicht bedürftig und möglichst relativ satt. Und weil es ist ganz, ganz einfach, wenn ich hungrig einkaufen gehe, dann kaufe ich ziemlich viel Bullshit und kaufe alles Mögliche wahrscheinlich. Und genauso ist es auch, wenn ich bedürftig mit Menschen in Interaktion trete, dann werde ich wahrscheinlich egoistischer und missbräuchlicher handeln, als wenn ich wirklich satt und ausgeglichen bin und mir vieles im Bewusstsein habe. Deswegen,
ich würde an der Stelle ganz kurz Unterscheidung machen, quasi des Begriffs bedürftig, weil ich glaube, ich habe irgendwann verstehen müssen, dass bedürftig nicht ist, das bedeutet, ich darf keine Bedürfnisse haben, sondern Bedürfnisse haben ist total wertvoll und die zu erfüllen, für sich alleine oder eben in Kontakt. Bedürftig für mich bedeutet, mal gucken, ob es das für dich dasselbe bedeutet, eben auf so eine Art im Mangel zu sein und so eine Art Abhängigkeit zu haben. Neediness,
genau. Mhm. Okay, gut. Neediness und ein Mangel, genau. Ein Mangel, der zieht quasi, der wie so ein Vakuum oder Magnet. Mhm. Genau, und da ist spannend, denn du hattest das vorhin schon mal eingeworfen, was dir so als Ideen, du hattest was gesagt von, naja, das Universum, Mutter Erde, la, solche Sachen, ein Ort in mir. Und ja, ich sehe das genauso, dass es eben ganz wichtig ist, sich, weil ich auch lange überlegt habe, als ich immer mehr damit anfing, Raum zu halten, Räume zu halten und eben, und irgendwann merkte so, erstmal merkte ich, es fällt mir ein Stück weit schwer, es fällt immer schwer, zur eigenen Größe zu stehen. Je kraftvoller ich wurde in meinem Begleiten und Raumhalten, umso schwieriger war es für mich, geeignete Raumhalter für mich zu finden, wo ich mich fallen lassen konnte, wirklich fallen lassen konnte. Und da gibt es verschiedene Aspekte. Es gibt einmal den Aspekt, dass das Gegenüber einfach von der Energie- und Kraftkapazität wirklich mir den Raum halten kann. Und dann braucht es aber auch ein Gegenüber, wo wenig Verstrickung ist. Wenn ich zum Beispiel, ich könnte mich ja auch von meiner Frau halten lassen, theoretisch. Das kann die total gut. Bei anderen auch, vor allen Dingen. Aber ich bin total verstrickt mit ihr. Und letztendlich ist, dann kommt wieder das Ding, ich bin mit der Verbindung mit meiner Frau am verletzlichsten. Mhm. Und da in Beziehungen finden Verletzungen statt. Und da ist auch eine Vorsicht. Das heißt, meine Bereitschaft, mich in dieser Verstrickung wirklich fallen zu lassen, ist begrenzt. Da hilft mir eine sicherere, neutralere, nicht so verstrickte Beziehung, wo ich aber ein Vertrauen habe, mehr. Das ist die eine Möglichkeit, also mir so eine Person zu suchen, die das quasi gewährleistet, wo ich das fühle. Und ich merkte aber irgendwann halt, okay, der Kreis wird immer kleiner, es wird immer schwieriger, da wirklich die geeigneten Leute zu finden. Und dann dachte ich irgendwann, dann habe ich drüber nachgedacht, was kann ich tun, was kann ich machen? Selbstfürsorge, Massagen, Sauna, Wellness, alles Mögliche, Meditation rauf und runter. Und immer merkte ich, krass, ja genau, Mutter Erde trägt uns die ganze Zeit. Und das ist, alles entsteht aus Mutter Erde in Verbindung mit der Sonne, das heißt, und dem Universum. Und letztendlich kommt ja von dort auch die Kraft. Und warum sollte nicht auch ich meine Kraft von dort beziehen? Und ein Stück weit funktioniert es auch. Aber am Ende ist meine Erkenntnis, es braucht vielleicht die Mischung.
Ja, ich habe so als, irgendwie gerade kam so ein bisschen so ein Schamgefühl auf, wenn ich so überlege, über irgendwie Mutter Erde, Universum und Sonne zu sprechen, irgendwie hat das dann doch sowas Esoterisches. Ja, genau, ohne genau zu wissen, wie ich es genauer definieren würde. Ich habe es ja selber reingebracht. Was hat sowas Unspezifisches irgendwie auf eine Art und Weise? Und naja, erstmal, das wollte ich nur nochmal einfach kurz.
Das ist auf jeden Fall eine schöne Beobachtung, eine interessante Mitteilung, dass du sagst, hey, ey, das macht was mit mir, so hier offen darüber zu sprechen.
Ja,
spannend. Naja,
aber ich kann es gar nicht genau sagen. Ich erstmal so zur Seite gepackt. Ja. Aber was ich sozusagen, worauf ich eingehen wollte, als ich dir zugehört habe, als du davon sprachst, dass du aufgrund deiner Kapazität, Räume zu halten, jetzt wiederum Fähige hast, Menschen suchst, die dir den Raum halten können für deine Prozesse, habe ich so gesagt, kam so ein leuchtendes Fragezeichen und gesagt, so, wirklich, so, irgendwie, es hatte fast schon was, so eine interessante Mischung aus entweder Größenwahn oder wirklich eine entsprechende selbstfürsorgliche, selbstwissende Selbsteinschätzung, zu sagen, ja, ich kann das jetzt, ich bin halt echt jetzt gut und brauche entsprechend halt jemand, der den Kram halten kann. Und ja, da wollte ich einfach nur die konfrontative Frage reinstellen, ist das wirklich so oder ist das vielleicht einfach auch eine Art von Geschichte, die du dir erzählst, weil es halt einfach sich deutlich angenehmer anfühlt, in der haltenden Rolle zu sein, als in der Ich-lass-mich-fallen-Rolle zu sein.
Genau, und das ist nämlich ganz klar der Punkt, dass ich natürlich, und da stelle ich jetzt mal die provokante These auf, dass möglicherweise jeder Raumhalter, der gerne und gut Räume hält, vor allen Dingen gerne im Außen Räume hält und sich gerne nicht halten lässt, weil dann hat er die Kontrolle und kann muss nicht sich fallen lassen und sich loslassen und sich hingeben, sondern er hält. Das ist einfach Komfortzone, ganz klar, auf jeden Fall, das ist definitiv.
Ich glaube, sogar auch deswegen, glaube ich, viele Menschen gehen in die therapeutische Rolle, weil das ihnen eine Legitimation gibt, dass sie sich ihren Shit erstmal nicht angucken müssen. Und es gibt eine enorme Diskrepanz zwischen diesen beiden Rollen und der Fähigkeit, sich in die jeweiligen Situationen zu begeben.
Ja, und das Spannende ist, wo ich immer mehr hinkomme, und dieses, was ich sagte, dieses Gefühl, da muss erstmal jemand kommen, der mich halten kann, quasi. Das mag sich arrogant anhören und alles. Ich führe das nicht als Größenwahn, sondern es ist eher mein Gefühl in dem Moment gewesen. Und das ist aber das ganz große Gefühl nach einer Sicherheit. Und letztendlich resultiert es aus einem krassen Defizit. Bei mir aus der Kindheit, definitiv.
Okay,
Und was ich jetzt erlebe, und da muss ich mal nochmal einen dicken, wie nennt man das, Ast brechen? Einfach nochmal richtig nochmal...
Fettes
Credit an Anja raushauen, weil Anja in ihrer Ausbildung letztendlich geswitcht hat, dass ich als Raumhalter oder dass der Raumhaltende oder der Ausbildende und derjenige, der das Ganze, der den Hut auf hat quasi, dass der nicht mehr in so einem Glaskasten über dem Ganzen sitzt, sondern dass er aus dem Glaskasten runterkommt, sich auf Augenhöhe mit in Kontakt mit den Menschen, die er begleitet, begibt und sich zeigt, und zwar mit allem. Und das heißt, der darf emotional sein, der Mensch, der darf sich mit allen Emotionen und Befindlichkeiten zeigen. Er muss nicht sein Bullshit da abladen, aber er darf sich zeigen und sich berührbar machen und in Kontakt gehen. Und natürlich hält er da die Struktur und das Ganze zusammen, aber in die Berührbarkeit gehen. Und dann wird es nämlich wieder mit einmal ganz anders. Dann shiftet sich das Ganze von der eine, der die ganze Zeit hält und gibt, hinzu, wir machen das hier gemeinsam. Und dann wird es ziemlich magisch, ehrlich gesagt. Und dann kommen wir natürlich an einen Punkt, wo wir wieder mit diesem Wort klassisch Therapeut Ein Therapeut geht bitte nicht in eine intime Bindung mit seinem Klienten. Ja, scheiße. Wenn ich einem Klienten oder einer Klientin gegenüber sitze, dann ist mein Anspruch, dass ich mein Herz öffne, dass ich in Verbindung gehe. Ja, und das ist intim, das ist mega intim. Und ich habe großen Respekt davor, dass die Menschen, die anders therapeutisch arbeiten, das so machen. Es hat auch gute Gründe, bestimmt eine Distanz zu halten. Aber ich für mich persönlich habe erlebt und erlebe es immer wieder, dass es, wenn es eine herzoffene Verbindung gibt, in der ich trotzdem klar sein kann und trotzdem auch mich abgrenzen darf, dass es dann findet Heilung statt. Bei mir hat dann Heilung stattgefunden, wenn ich wirklich in Verbindung, in Kontakt gekommen bin.
Hm.
Amen.
Hm. Stichwort Heilung und Amen. Gott, wo sind wir heute hier? Willkommen zu dem Spiri-Podcast. Und nein, ja.
Lässt du dir jetzt die Haare eigentlich jetzt lang wachsen und wickelst dir auch so ein Tuch um? Ich sehe das gerade, ich höre so das Bild.
Nee, es ist einfach nur, ich habe mir die Haare nicht gekämpft für dich, Schatz, tut mir leid.
Ja, schön.
Viele, was du gesagt hast, ist sehr, 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 sehr stimmig. Jetzt hör doch mal auf zu husten die ganze Zeit.
Ja, das ist wirklich schlimm.
Unerträglich.
Ja.
Ja. Also vieles, was du gesagt hast, finde ich sehr, sehr stimmig. Es ist wirklich, es ist ja wir haben das letzte Woche auch besprochen, inwieweit das eigentlich okay ist, sich als Therapeutin irgendwie zu zeigen und was zeigen eigentlich bedeutet und was sozusagen das Verhältnis zwischen zwei Menschen, die da im Raum sitzen, der eine bezahlt und der andere ist irgendwie Raumhalter oder Therapeut oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich meine, Fritz Perls, glaube ich, hat das gesagt, der Begründer der Gestalttherapie. Ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, aber naja, ich behaupte es mal, vielleicht stimmt es auch nicht. Therapie ist, zwei Menschen sitzen im Raum und ein Mensch hat ein bisschen weniger Angst als der andere.
Okay,
und
ja.
Irgendwie, ich mag den, oder auch ne, du und ich im Hier und Jetzt, sind auch so Begriffe aus dieser Welt. Und Gestalt ist ja sehr, geht ja so sehr hin zu sagen, na klar, biete ich mich an als Begleiter, Therapeutin, wie auch immer du es nennen möchtest, um mit dem anderen in Austausch zu gehen, in dem Wissen, dass wir eh alle nur unsere Beziehungsmuster, die wir gelernt haben, wiederholen und reinszenieren, solange bis wir sie ja wieder merken oder sterben, weil wir es nicht gemerkt haben, was wir da tun. Und natürlich ist es eine wunderbare Gelegenheit, jemanden zu haben, der da mitspielt und irgendwann auch sagt, okay, stopp, aber halt wirklich auf sozusagen, wie du schon gesagt hast, aus dem Glaskasten hingeht oder runtergeht und sich berührbar macht und berührbar zeigt, alles Wunderbare. Begriff, es bekommt halt ein ganz, ganz enormes Maß an Präzision, das wir brauchen als Menschen, die andere Menschen begleiten, dass wir halt wissen müssen, wo ist denn mein Shit, wo ist denn meine Geschichte, wo passiert denn sozusagen mit mir etwas, was die andere Person nichts angeht. Wenn ich das kann, wenn ich wirklich sicher sein kann darin, wenn ich mein Herz öffne oder wenn ich mich spürbar mache, dass ich das auch halten kann in dem Moment und nicht zerfließe, nicht dissoziiere und nicht vielleicht sogar noch irgendwie verwechsle, was hier an Gegenübertragung und Übertragung stattfindet, dann stimme ich dir zu, kann das eine sehr heilsame und wertvolle Situation sein, weil es dann wirklich einen menschlichen Kontakt schafft. Und Beziehung ist ja auf eine Art und Weise ein menschlicher Kontakt, der Beziehungsbrüche und Kontaktunterbrechungen der Vergangenheit neu nähren darf. So und und auf der anderen Seite finde ich, es ist schon auch einfach ein totales Geschenk, wenn du als jetzt Klientin in so einen Raum gehst, zu wissen, die andere Person erzählt es nicht oder nutzt jetzt nicht den Raum für ihre Geschichten oder fängt jetzt an zu teilen und sagt so, ja, aber das, was du irgendwie erzählst, löst mir das und das aus und ich kenne das aus den und den Geschichten und geht in die eigene Vergangenheit. Das habe ich nicht so verstanden, als hättest du das gesagt.
Nee, genau, das ist ja ganz klar. Das ist auch überhaupt nicht mein... Das ist nicht meins, sondern was ich damit meine, ist, dass ich in eine tiefe Beziehung und Herzensbegegnung gehe. Das heißt, wenn mein Gegenüber, ich kann es gerne beschreiben, ich habe das, wenn ich Breathwork-Begleitung mache mein Klient durch tiefe Prozesse geht, dann kann es sein, dass mir schon die Tränen laufen, weil ich seinen Schmerz und sein Leid schon spüre, bevor er das tut, bevor er da ist. Oder wenn da was ist, dass ich gehe da total mit. Und es kann auch sein, dass wenn mein Gegenüber mir, wenn wir nur miteinander sprechen und mein Gegenüber mir etwas erzählt, was mich berührt, dann zeige ich das, dann lasse ich das zu und
ja, und das ist doch schön.
Dann weine ich mit und das ist fein. Das ist nicht ein Kontrollverlust, im Gegenteil.
Genau,
und
das stimmt.
Und das heißt ja nicht, dass ich jetzt erzähle, dass jetzt, keine Ahnung, irgendwie mein Verhältnis mit meinen Eltern gerade schwierig ist oder dass ich irgendeinen Bullshit damit reinbringe, der mit dieser Beziehung nichts zu tun hat, sondern dass ich in diesem Raum, in dieser Beziehung mit der Ausrichtung bleibe. Es geht ja darum, dass mein Klient oder meine Klientin hier im Fokus steht, aber ich gehe in Kontakt, ich gehe in echten Kontakt. Und das heißt eben, dass ich mich zeige vor allen Dingen, dass ich mich nicht, und da, ich hatte gerade das Bild, ich habe eine ganze Zeit im Rettungsdienst gearbeitet und da haben wir Zwangseinweisungen durchführen müssen. Und es gab eine Situation, wo ich zu einer Adresse geschickt wurde, die sehr bekannt war und sehr berüchtigt war. Da standen 6, 7 Streifenwagen draußen vor der Tür und keiner traute sich so richtig zu diesen Menschen hin. Und ich bin reingegangen, hab die Tür aufgemacht, habe ihn angeschaut, habe ihn angesprochen und habe versucht, die Lage zu sondieren, habe festgestellt, hier ist alles gut, der braucht vor allen Dingen einen Menschen, mit dem er reden kann. Und ich habe also nicht dieses Knastgespräch hinter einer Glaspanzerscheibe gemacht, sondern bin in Kontakt gegangen. Und da standen halt, keine Ahnung, 10, 12 Polizisten, die alle sich hinter ihrer Uniform, hinter ihrem Schutzausrüstung und ihren Waffen und der Position geschützt haben, was völlig in Ordnung ist, was ich nicht kritisiere. Aber ich habe eben festgestellt, wenn ich da reingehe und mit diesen Menschen wirklich in Kontakt gehe, dann ist alles gut und dann können wir uns auf menschlicher Ebene begegnen. Und das Ende vom Lied war, dass dieser Mensch sollte, es gab einen richterlichen Beschluss, dass er eingewiesen werden musste. Punkt. Das war durchzusetzen, aber es gibt verschiedene Wege, das zu tun. Am Ende sind wir entspannt redend nebeneinander Richtung unseres Fahrzeuges gegangen und haben uns da reingesetzt und haben dann auf der Fahrt in die Klinik noch weitergesprochen. Keine Gewalt, keine Eskalation, einfach zwei Menschen, die sich mit Verständnis und Herzoffenheit begegnet sind und nicht eine Meute von Menschen überwältigten anderen. So, und schön. Das finde ich ist, möchte ich halt mit übertragen auf meine Begegnung mit Klientinnen. Dass ich da sage, okay, ich mache mich auch verletzbar. Natürlich muss ich das Risiko eingehen, dass ich umgebracht oder abgestochen werde. Nein, das muss ich einschätzen, aber dass ich mein Herz öffne. Und es birgt halt das Risiko, dass es mal wehtut. Und das ist auch mal, wie du schon sagst, das ist ein sehr, sehr filigranes Feld, was viel mehr Navigation braucht als ein, hier ist mein Stuhl, da ist dein Stuhl, wir reden miteinander. Und ich bin eigentlich, hab ein Pokerface und höre dir zu und stelle intelligente Fragen und verstecke mich hinter meinem Buch und schreibe auf. Das ist nicht meine Art.
Ja, ja.
Ja, wie waren wir da hingekommen?
Ich habe ja noch gehabt, dass dir das auch gerade berührt hat, als du so davon gesprochen hast. Kann das sein?
Ja, auf jeden Fall. Also ganz klar. Mich berührt es immer wieder, was es macht, wenn ich mich verletzlich mache und mich verletzlich zeige und in Kontakt und in Berührung gehe. Hm. Und echte menschliche Begegnung zulasse. Und das ist immer wieder, egal wo ich es erlebe, ist es, führt es zu, es wird schöner. Es wird leichter, es wird echter. Und vielleicht auch heilsamer. Ja.
Ja. Wir haben den Podcast ja Männergespräch aus dem Herzen getauft. Und ich finde es immer lustig, wenn du irgendwie wie heute mich siehst. Und es gab ja schon mal eine Folge, da meintest du, ich sehe so weich aus und jetzt irgendwie mich so bezeichnest und so beschreibst, muss ich irgendwie lachen und schmunzeln darüber. Über so die eigenen blinden Flecken. Und ich meine, ich habe mich, als wir den Podcast gestartet haben, schon als sehr rezeptiv und weich wahrgenommen. Ja. Und gleichzeitig scheinbar geht es immer noch mehr. Und irgendwie auch die Erinnerung daran, wie wir uns kennengelernt haben. Vielleicht ist es wirklich so, dass das eine Fähigkeit ist, die du schon weiterentwickelt hattest.
Wer weiß.
Und wir begegnen uns sozusagen auf der mehr und mehr auf dieser Ebene. Und es ist eine schöne Geschichte, die du erzählt hast. Das ist wirklich sehr berührend, dass dann gerade so eine Extremsituation mit jemandem, der ja üblicherweise sonst halt mit Eskalation und mit Gewalt abgeführt werden würde, dass auch so jemand, dass man dem mit eben Wertschätzung und mit Menschlichkeit begegnen kann. Und auch was du erzählt hast, sozusagen die Einordnung in diese Art des Therapierens, Raumhaltens, finde ich schon auch sehr schön und sehr mutig, dass du das machst. Und ich habe dich ja noch nicht explizit in dem erlebt. Das wird sicherlich nochmal kommen. Hab da mal ein zuversichtliches Gefühl, wie du das so machst. Und ja, das ist, das kann auf jeden Fall sehr heilsam sein. Und ich meine, jetzt driften wir so ein bisschen ab in die Richtung quasi von therapeutischen Grundkonzepten. Das war eigentlich gar nicht so mein Wunsch. Wie wäre es, wenn wir so wieder ein bisschen mehr zu dieser.
Ja, ich kann total halten. Gut den Bogen schlagen. Und zwar mit dem Halten. Wer hält denn die gehalten?
Genau.
Wer hält die sonst immer halten?
Ja, zu der Frage zurück, diese arroganten Behauptung, dass du sozusagen nächstgrößere, nächstgrößeren Container brauchst. Da habe ich gedacht, ich könnte anknüpfen.
Ja, und da kann ich richtig gut anknüpfen, denn gestern in Belgien, war es so, dass wir auch ja dort letztendlich ist die Grundidee hinter dem Ganzen ist die Reinkarnationstherapie-Ausbildung, aber letztendlich hat ja jeder so ein bisschen seine eigene Medizin, seine eigene Methodik, seine eigenen Stärken und das eben rauszuarbeiten, üben wir auch eben in wechselseitigem Begleiten. Und da hatte ich das Glück, eben gestern Nachmittag begleitet zu werden. Und diese Matches, sag ich mal, werden gelost in der Regel und manchmal noch ein bisschen optimiert, wenn da das Gefühl da ist, dass da mehr Potenzial in anderen Personenkombinationen lauern könnte. Und ich hatte das große Glück, von einer Mutter begleitet zu werden. Eine Mutter, die, ich weiß nicht genau, wie alt sie ist, wahrscheinlich ist sie schon über 60. Und wir sind sehr intensiv in einem Austausch gewesen, haben uns sehr gespürt vorher und haben uns einfach sehr verletzlich gezeigt und sind dann in eine 1-zu-1-Begleitung gegangen im individuellen Rahmen. Und das Ende vom Lied war, dass sie sagte, also ihr Vorgespräch können wir lassen, ich spüre genug. Und ich saß aufrecht und sollte 3-4 tiefe Atemzüge nehmen. Und sie hat sich hinter mich gesetzt und mich gehalten. Und es berührt mich auch jetzt noch richtig intensiv. Denn sie hat mich einfach gehalten. Sie hat mich von hinten gehalten. Ich habe mich angelehnt. Und nach einer Minute zerfloss ich. In Form von einem Weinen und Schluchzen. Und wirklich wie ein kleines Kind, was jetzt endlich mal von seiner Mutter gehalten wird. Und das ging sehr lange und sehr intensiv und in ganz dollen Wellen. Und später habe ich mich dann in den Schoß gelegt und habe da weiter geweint und mich an ihrem Bein festgehalten, wie ein kleines Kind. Und konnte da nochmal genau spüren, was mir gefehlt hat an gehalten werden als Kind. Und das jetzt nachzunähern. Und ich behaupte mal, dass ich so heilsame Erfahrungen im Rahmen einer Gesprächstherapie nicht mache. So, und soviel zum Thema. Und das ist ja die Frage, ist das jetzt eine besonders kraftvolle Raumhalterin oder nicht? Oder ist es völlig egal? Es war die richtige Person mit den richtigen Intentionen und der richtigen Intuition und dem Mut, eben dem Gefühl zu vertrauen, was es jetzt gerade braucht. Und dann damit auch loszugehen und zu starten, das umzusetzen. Und natürlich ist das eben auch im Rahmen, wenn ich eben mich nicht mehr nur auf meinem Platz sitze und nur spreche, sondern wenn ich auch wirklich in echte physische Berührung gehe, mit dem offenen Herzen, dann kann es auch sein, dass ich mal mich unsicher fühle oder einfach auch mal vielleicht mache ich auch mal einen Fehler. Ist auch möglich. Es ist wirklich möglich, auch einen Fehler zu machen. Natürlich ist das, wollen wir immer keine Fehler machen, aber ich muss dann schon wahrscheinlich meine Komfortzone ein bisschen verlassen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit zu schauen, hey, dann kann sowas passieren, dass eben was aufbricht bei mir als Begleiteter oder als Klient in dem Fall und ich einfach wirklich mich tief fallen lassen und sinken kann. Und ja, es war krass. Krasser Scheiß. Und mega heilsam. Und ich.
Das war krasser Scheiß.
Mag an der Stelle einfach nochmal eine Lanze brechen, sagt man genau, eine Lanze brechen für in Kontakt zu gehen. Wirklich sich nicht zu trauen.
Ja. Weil du das gerade meintest, sozusagen einfach nur auch als Einordnung, so, es gibt schon auch andere Therapieformen, auch tatsächlich klassische tiefenpsychologisch fundierte Therapien, wo du auch solche nachnähernden Elemente haben kannst. Das ist nicht nur, genau, das war mir noch ein Anliegen, das zu ergänzen. Und ich hatte so, als du davon gesprochen hast, habe ich so gedacht, wenn ich mich zurückerinnere an Situationen in meinen Ausbildungen, in denen ich dann auch in solchen Übungssettings bin und so richtig schon spüre, okay, die Person, die mir gegenüber sitzt, die hat nicht die Fähigkeiten, die Kompetenz, das zu halten, weil ich eine ähnliche Haltung habe wie du, dass ich auch denke, ich brauche jemanden, der das ganz besonders gut kann. Ja. Und habe ich mir irgendwann gemerkt, dass das eigentlich nur meine Angst ist, tatsächlich in dem Moment loszulassen. Und habe dann auch gemerkt, dass auch halten lassen eine Entscheidung ist, die ich treffen kann, die auch bedeutet, ich bringe Mut mit, in eine Konstellation zu gehen. Und dann kann ich mir fast vorstellen, dass es ja eigentlich fast nur in Anführungsstrichen eine Art von liebevolle, herzoffene Begegnung braucht, um gegenseitig sich zu halten. Eigentlich
stimme
braucht
ich dir voll und ganz zu.
Raumhalter für,
denn das ist das, oder? Wo ich heute stehe. Das, was ich vorhin sagte, das war ja dieses, welches Gegenüber kann mich denn bitte halten? Das war ja aus der Zeit, wo ich anfing, Räume zu halten und merkte irgendwie. Okay, und heute ist genau, du hast es alles auf den Punkt gebracht. Es braucht in Anführungsstrichen nur ein Gegenüber, was bereit ist, mit offenem Herzen zu begegnen. Und das hört sich total banal an vielleicht, aber es ist halt, das ist die Kunst, wirklich offenen Herzens da,
das ist eine Kunst,
sich zu begegnen. Und wenn dann beide Herzen offen sind, ich meine, dann geschieht wirklich was. Und dann passiert sowas wie gestern Nachmittag, dass da jemand in, man sagt immer, großer, starker Mann, schluchzend im Schoß liegt und weint wie ein kleines Kind. Und das total
fürchterlich. Kannst du das, also dass du das hier einfach offen erzählst, ist wirklich, also oh, Christian, muss das immer sein?
Ja, gerne.
Ja, sehr gerne. Nee, ist, natürlich tust du damit einen wunderschönen Dienst allen, die das zuhören, und das ist total wertvoll, darüber zu sprechen, und wir brauchen mehr davon, verdammte Scheiße.
Denn letztendlich, dann, und da sind wir dann wieder bei diesem dieses Gefühl, wer kann mich denn schon halten? Ja, das ist ja genau diese Angst, was ich wurde nie gehalten oder nicht ausreichend gehalten, und dieses Defizitäre.
Ja.
Und dann halte ich mich ja selber die ganze Zeit fern von der Gefahr, dass ich denn mich doch wieder nicht gehalten fühle, wenn das Gegenüber nicht super perfekt ist. Aber wie du schon sagtest, ist eine Entscheidung auch, sich halten zu lassen und die Kontrolle abzugeben. Es zuzulassen. Ja.
Absolut. Und es zuzulassen, ganz genau, sich dort hineinzugeben, die Kontrolle abzugeben. Und du hast am Anfang des Gesprächs sowas gesagt wie, dass du es dir selber erlauben möchtest zu spüren. In dem Fall habe ich jetzt gesagt, das Erlauben oder den Mut haben zu vertrauen. Da hatte ich vorher noch den Wunsch, darauf einzugehen, und irgendwie passt es jetzt gerade wieder. Es ist so leicht, wenn wir darüber sprechen, und du hast ja auch gesagt, dass es natürlich in Situationen auch super schwer sein kann letztlich, aber mir ist wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass es für manche Menschen einfach total schwer ist, diese Erlaubnis sich zu geben, das sich zu spüren, weil, oder die Erlaubnis zu geben, mir zu vertrauen, weil es einfach in sich gar nicht möglich ist. Das ist, ne, einfach finde ich total wichtig, das auch wertzuschätzen, dass das ja wiederum dann eine Intention ist und Grund ist, wiederum sich begleiten zu lassen, Prozessen oder in Therapie zu gehen, um eben langsam was aufzuweichen, was abzuschmelzen, was da genau festhält und sagt, auf gar keinen Fall lasse ich hier los, auf gar keinen Fall erlaube ich mir zu spüren, weil spüren ist tot. Und
auf jeden Fall. Das ist, wenn das.
Das war mir nochmal wichtig zu ergänzen, weißt du, damit das nicht so leicht wirkt, als wäre das etwas, das könnte jeder, und jeder, der das nicht hinkriegt,
jetzt
das
irgendwie
geschädigt oder blöd.
Bin da in einem Kontext, wo ich die Leute sehr, sehr gut schon kenne und sehr vertraut und sehr verbunden bin. Und habe mich über viele Jahre dahin gearbeitet, so mich bereit fallen zu lassen, mit so viel Bereitschaft. Und letztendlich, was du vorhin so schön gesagt hast beim SE, dieses in kleinen Portionchen, wie es das Nervensystem gerade halten kann, eben ganz vorsichtig den Fokus, die Wahrnehmung, das Spüren auf diese Schmerzpunkte, diese dissoziierten, verdrängten, abgetrennten Sachen langsam hinzu, da wieder ganz vorsichtig ranzufühlen, in einer Dosierung, die das Nervensystem eben halten kann. Und da kommt wieder das, was du sagtest, dass eben, ich meine, meine Größe, zu Beginn habe ich von der Abspaltung gesprochen. Dieses Abspalten und in Trennung gehen ist ja ein sehr, sehr kraftvolles, dienliches Tool, was unser Nervensystem schützt oder uns schützt und geschützt hat. Und
absolut, das, auch gut, dass du mal das nennst.
Kann ich ja bei mir wunderbar beobachten. Und auch jetzt, ich bin halt, bin da reingedroppt quasi in diese Gruppe und bin gestern Abend dann wieder raus und merkte, ich bin um 21 Uhr, wollte ich fahren, und um 18 Uhr oder so war Abendbrot. Und ich merkte bei mir, ja, jetzt kommt wieder dieser ironische, flapsige Teil in mir durch, der diesen Schmerz, der jetzt hochkommt, des Abschieds, der Trennung, überspielt und nicht da. Und dann auch da das zu merken, so, Alter, komm, fühl mal gerade hier. Ja, und das
toll, dass du das bemerken kannst.
Gespiegelt, ne?
Schön.
Und ja, und da eben das aber sich
noch, klar,
bewusst zu machen, dass, oder dass diese Abspaltung einfach ein sehr, sehr gängiges Ding ist bei uns Menschen. Und das ist so mega kraftvoll, dass da der ganze Szenen aus dem Film vermeintlich rausgeschnitten werden oder geschwärzt werden. Und es einfach vernebelt, wenn da in die Richtung nur gefühlt wird. Oder, ja, und das eben, genau, das ist ganz wichtig, dass und man kann natürlich, es gibt Möglichkeiten, völlig brachial mit der Brechstange wirklich irgendwelche mit recht gut versiegelten Boxen aufzubrechen. Aber dann richten wir als Therapeut, guck mal, sag ich doch auch selber Therapeut, ne? Dann richten wir halt Leid und Schaden an. Dann ist es eine Überforderung. Dann liegt der Klient oder die Klientin wirklich massiv aus dem Toleranzfenster. Dann ist nicht mehr das Nervensystem in der Lage, das überhaupt jetzt zu verarbeiten. Und dann sind wir wieder bei, wir brauchen eben kleine Dosierungen. Und es ist immer wieder für mich wichtig, wenn ich in Kontakt mit Menschen gehe, in diesem therapeutischen Setting, dass ich sage, Leute, wir können das alles in einer Sitzung aufreißen. Aber dann rennst du hier mit, also wie ein vom Zombie aufgerissener Mensch durch die Gegend und bist da, das kann nicht das Ziel sein, sondern, keine Ahnung, du bist jetzt als Klient 45 Jahre alt und hast jetzt, keine Ahnung, 45 Jahre eine Struktur gefahren und etwas zementiert, gemauert, vereist, wie auch immer. Und das darf auch ein bisschen Zeit brauchen. Und ich finde, wenn man sich das vereiste Herz vorstellt, dann darf es, wenn ich meine liebevolle, warme Hand drauflege, auch Zeit brauchen, dass Stück für Stück dieses Eis wegtaut. Und es kann auch sein, dass es mal wieder ein bisschen zurückvereist. Meine Güte, das ist okay.
Das beste Gegenbild dazu ist, wenn man nämlich Eis zu schnell erhitzt, dann explodiert ein Eisblock auch.
Das wäre fürs Herz nicht so gut.
Kleiner. Klug, klein, nicht so gut fürs Herz, genau.
Ja, genau.
Meiner Physik-Gag von der Seite. Und sag mal, nochmal zu der Frage des Haltens und des Aufladens. Wie ist denn so dein Verhältnis zu Pausen machen und zu Ruheorte finden und zu Aufladen sozusagen durch nichts zu tun haben, durch, wie sagt man, Müßiggang beispielsweise und wirklich aktive Räume und
das ist eine meiner größten Herausforderungen tatsächlich, würde ich sagen, nämlich Selbstfürsorge. Selbstfürsorge in Form von mir Räume, Zeiten, Plätze nehmen, erschaffen, wo dieses stattfindet. Und das kollidiert halt dann mit dem Wunsch und dem Drang, Sachen zu machen, zu entdecken, zu lernen, weil es Freude macht auch einfach, aber eben auch, weil es eben dieses, so ein Geltungsbedürfnis gibt es ja auch in uns und auch ein es gut machen wollen und sind ja alles Anteile, die bei uns da sind oder bei mir. Und dann auch vielleicht die Fähigkeit, Nein zu sagen, darf man sich auch oder darf ich mir auch immer wieder anschauen und ganz klare Prioritäten zu setzen. Und ich merke halt, je mehr ich mir meiner Muster und Verhaltensweisen bewusst werde, umso klarer und leichter kann ich eben auch mich positionieren und auch mal Nein sagen oder eben sagen, nein, ich möchte das so nicht, sondern dann und das. Das ist die Möglichkeit und es bringt mich dann nicht mehr so in Not, wenn ich damit vielleicht etwas auslöse oder eine Ablehnung erfahre. Und dann kann ich mit einmal mir Räume erschaffen. Aber es ist ein Prozess und das ist auf jeden Fall, bei mir ist es definitiv nicht in Perfektion, sondern ein großes Lernfeld, mich gut um mich zu kümmern. Und da hatte ich tatsächlich noch eine ganz spannende Erkenntnis. Also jetzt diese 24 Stunden Belgien war, es war mega kompakt. Es war krass. Digga,
was da alles passiert.
Es gab Zeit diesen gestretched. Spruch, mein Körper, mein Tempel. Und ich merke immer wieder auf meiner, nennen wir es mal, spirituellen Reise oder auf meinem Weg der Persönlichkeitsentdeckung, nenne ich es mal, begegne ich immer wieder so ganz alten, abgedroschenen Sätzen. Wie unter anderem eben diesem, mein Körper ist mein Tempel. Und ich saß da und spürte wirklich so, krass, ey, was für ein Geschenk dieser Körper ist, wie zuverlässig er immer funktioniert und mir ermöglicht, hier zu leben. Und dann zu schauen, wie abgefuckt ich den behandle, wie ich mit ihm umgehe, wie ich ihn misshandle, wie ich ihn fordere und nicht nur fördere. Und daraus leitete sich das ganze Bild, lief dann weiter in spannend, wie wir mit dem, was uns wie selbstverständlich erscheint, umgehen. Manchmal sind es auch die uns nächsten und liebsten Menschen, die uns schon sehr sicher sind. Und es berührt mich wieder sehr, weil das so brutal ist, zu sehen, okay, wie gehe ich mit meinem Körper um, wie gehe ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern um, die mir vermeintlich sicher sind auf irgendeine Art oder wo ich mich scheinbar sicher fühle und aufgrund meiner, ich nenne es jetzt mal, abgefuckten Bindungsmustergeschichte, ich da dazu neige, eben Sachen, die noch nicht sicher sind, die mir nicht sicher erscheinen, mehr Fokus, mehr Energie hinzugeben und mich mehr zu kümmern, weil das ist ja noch zu sichern. Das andere ist ja schon sicher, das braucht dann gerade nichts. Und das andere, Unsichere, da muss ich noch sichern. Kannst es gerne rausschneiden, wenn du möchtest, aber ist doch egal. Aber dass ich halt merke, wie krass.
Nee, überhaupt nicht.
Und mein Körper, das mir Nächste, das ist meine Existenzgrundlage faktisch. Ich trete ihn mit Füßen.
Ja, ne? Total. Also das ist natürlich seine Existenzgrundlage. Ja. Du trittst deinen Körper mit Füßen. Ich finde das schön, dieser Satz, mein Körper, mein Tempel, das finde ich eine schöne, weil auch das ja ein Halten sein kann. Ich kann ja auch in meinem Körper gehalten sein. Ich kann ja auch in dieser Schale, in diesem Körper, mit dem ich rumlaufe, Halt finden. Und der Halt wird größer, umso mehr ich quasi diesem Körper das gebe, was er braucht. Weil dann kümmert er sich um mich. Das hat er immer schon gemacht. Auch ne, die ganzen abgespalten Anteile, Geschichten sind ja letztendlich auch mein Körper gewesen, der beschlossen hat, okay, wenn wir jetzt weitermachen, dann wird es gefährlich. Und deswegen tritt halt der dorsale Vagus auf den Parasympathikus und sagt, stopp. Weil sonst wäre halt die Energie so groß geworden und hätte tatsächlich vielleicht zu Tod geführt, zu einer völligen Überforderung des Nervensystems, zu wissen, Abschnitten. Und deswegen ist es so eigentlich eine schöne Brücke auch wieder, zu sagen, der Körper ist eine Art von haltgebendes Etwas unserer Psyche und wir täten gut daran, unseren Körper zu pflegen, zu hegen und das auch wertzuschätzen. Und ein Hinweis oder ein Zusatz noch zu dem, was du gesagt hast, zu dem, dass wir irgendwie dorthin gucken, wo noch was zu tun ist oder wo noch Not ist oder wo da Probleme sind, wenn wir das, was wir vermeintlich sicher haben, nicht so pflegen. Da fand ich die Perspektive letzte Woche auch sehr wertvoll. Wir sind nun mal als Menschen darauf geprimed über Jahrtausende, ja Millionen, dass wir halt auf die Gefahr gucken, weil wir halt überleben wollen. Und deswegen ist es auf eine Art und Weise auch sehr natürlich, dass wir tendenziell aufs Negative gucken, tendenziell auf die Risiken gucken, tendenziell auf die Gefahr gucken, tendenziell lieber auch als, und ich kann mich damit gut identifizieren, mich mehr hingezogen fühle zum Problem, zum Trauma, zum was auch immer, wie du es nennen willst, anstatt zur Ressource und zum Schönen, weil das überlebenssichernd war. Und
meine Erkenntnis letztendlich ist immer wieder, die ganzen Probleme in Anführungsstrichen und Herausforderungen und psychischen Probleme, die ich mir erschaffen habe, sind in erster Linie im Kopf entstanden. Und wenn ich mich öffne dafür, ein bisschen aus dem Kopf rauszugehen in meine Körperwahrnehmung, um mich einfach auf meine Körperwahrnehmung zu fokussieren, was ja beim SE in meinem Verständnis auch sehr viel gemacht wird,
total.
Dass du dann aus der Geschichte im Kopf ein bisschen rausgehst in deine Körperwahrnehmung und sie einfach da sein lässt und sie wahrnimmst und fühlst. Und das bringt mich immer wieder in Kontakt und raus aus diesem Gedankenkarussell im Kopf, dass ich dann merke, okay, ich kann mir irgendwas im Kopf erschaffen, aber ich kann auch gerade merken, da ist ein Gefühl in mir und gleichzeitig spüre ich meine Hand auf meiner Brust, ich merke, ich atme, mein Herz schlägt und mir steht gerade nicht der Säbelzahntiger gegenüber. So, und das erlebe ich manchmal als ganz heilsam und
das ist ganz geil,
erdend merken, und dass der mich wieder ins Jetzt holen, ne?
Ja. Wäre es, wenn wir den Bogen schlagen und uns darauf einigen, dass unser Körper vielleicht tatsächlich ein sehr magisches Vehikel ist und eine schöne Frage, eine schöne Antwort auf die Frage mit sich bringt, wer uns eigentlich hält, wenn wir alle halten?
Ja.
Wie wäre das?
Maybe it's unser Körper. Und der wiederum steht auf der Erde, ne?
Also, der steht auf der Erde, genau. Ja. Haben wir doch die Antwort.
Ach, schön. Ich freue mich.
Schön. Super. Danke dir.
Mal wieder. Hat mir Spaß gemacht.
Mir auch. Echt gut.
Ja. Schön. Ich freue mich.
Ciao.
Ciao, mein Lieber.
Danke fürs Zuhören und dass du dich mit uns auf den Weg machst. Denn stell dir einmal vor, es wäre ein Ausdruck von wirklicher Männlichkeit, sich entgegen aller Klischeebilder offen, weich und verletzlich zu zeigen. Stell dir vor, dass ein Mann sich selbst und andere erst dann aus dem Herzen heraus führen kann, wenn er alle seine inneren Anteile lieben gelernt hat. Bis zur nächsten Folge. Man hört sich.